Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres ICB International Ministry Trainings, ein digitales Online-Angebot für alle, die dieses Verlangen haben. Ich möchte meinem Herrn und Retter Jesus Christus dienen. Ich möchte ihn verherrlichen in meiner Familie, in meiner Ehe, an meinem Arbeitsplatz, in meinem Alltag, an meiner Bildungsstätte und sogar in der Gemeinde möchte ich dazu beitragen, dass mein Leben, mein Reden, mein Denken, mein Tun dazu dient, Gott zu verherrlichen und Menschen zu dienen. Nun, wir beschäftigen uns seit einigen Wochen mit den Basics der Leiterschaft. Das Buch, was uns dazu inspiriert, ist vom ICB. Es heißt Kickstart, das Handbuch für Leiter sicher führen und ist gedacht so als Wikipedia für die grundsätzlichen Fragen von Menschen, die gerade starten in Mitarbeit und Leiterschaft. Und wenn du gerade am Anfang stehst in deiner Mitarbeit, im Alltag oder in deinem Unternehmen oder auch in der Kirche, dann ist das genau das richtige Buch dafür. Wir hatten bei den Basics jetzt angefangen mit den vier Himmelsrichtungen der Leiterschaft. Ein Leiter navigiert durch seine Leiterschaft. Und wir hatten gesagt, die erste Himmelsrichtung ist nach unten. Ist ein bisschen irreführend, dieser Begriff. Ein Leiter trägt Verantwortung als Hirte für die Herde, die er leitet, seine Mitarbeiter, und sorgt dafür, dass es ihnen gut geht. Ein Leiter navigiert aber auch zur Seite, leitet zu seine Kollegen, denn wir wissen, kein Lone Ranger wird es lange durchhalten. Wir sagen immer, allein kommst du schneller als ans Ziel, zusammen bist du langsamer, aber du kommst überhaupt ans Ziel. Also allein, so heißt es eigentlich, ist man schneller, aber man kommt nicht immer ans Ziel. Zusammen kommt man ans Ziel, vielleicht ist man etwas langsamer. Und letztes Mal haben wir uns beschäftigt mit der Himmelsrichtung nach oben leiten. Da hatten wir uns einen Konflikt angeschaut im Neuen Testament, wie Paulus und Barnabas sich auseinandergesetzt haben mit ihrer Führungsgemeinde in Jerusalem, die sehr viele Vorschriften hatten für die Heidenchristen, die sie menschlich nicht erfüllen konnten, und wie sie versucht haben, durch Fakten, durch Argumente, durch Visionen, einfach ihre Leiter zu überzeugen, es geht besser, wenn wir Jesus ins Zentrum der Mission stellen und nicht eine Religion. Nun, heute beschäftigen wir uns mit der schwierigsten Himmelsrichtung, die ein Leiter navigieren muss, und die schwierigste Person in unserem Leben, die wir zu leiten haben, machen wir mal das, die Praxis. Nimm deinen Finger, zeig auf jemanden in deiner Familie oder in deinem Team und dann wende den Finger und auf dich selbst. Du bist tatsächlich selber die schwierigste Person, die du zu leiten hast. Unsere Lektion heute heißt, die vierte Himmelsrichtung der Leitung, mich selbst leiten. Und weil das fast unmöglich ist für uns, brauchen wir die Hilfe von Jesus und wir wollen wieder wie immer gemeinsam beten, dass der Herr uns begleitet und seinen Heiligen Geist schenkt bei dieser schwierigen Lektion. Herr Jesus, wir danken dir dafür, Herr, dass du hast uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Liebe, der Kraft und der Selbstbeherrschung. Danke, Herr, dass du uns nicht in eine Religion gezwängt hast, Herr, wo wir durch Angst und Zwang dir dienen, sondern du hast uns freigesetzt, Herr, durch den Heiligen Geist. Und während wir auf das Angesicht Jesu schauen, welches ist der Herr, der Geist, werden wir verwandelt durch den Geist in das Ebenbild Christi und ihm gleich geformt. So beten wir, Heiliger Geist, dass du auch jetzt diese Lektion segnest. In Jesu Namen. Amen. Nun, ich möchte heute beginnen mit einem sehr, sehr charismatischen Leiter. Diese Lektion passt auch gerade zu unserer neuen Predigtreihe, die wir als ICB begonnen haben. nämlich den ersten Korintherbrief zu studieren. Der erste Korintherbrief behandelt ganz besonders die Charismen, die Geistesgaben und beschäftigt sich mit dem Thema, dass Charakter für eine Gemeinde wie Korinth, die sehr stark beeindruckt war durch die starke rhetorische Redekunst in Korinth, die philosophische Richtung, die dort vorgeblich war, aber eben auch mit Tempelkult, mit Prostitution. Und Paulus hat die Korinther immer wieder darauf hingewiesen, Jesus Christus, der Gekreuzigte, sein Charakter ist wichtiger als Charisma. Der Mann, der das im Alten Testament am besten verkörpert, das Charisma bringt dich zwar an die Spitze deiner Berufung, aber Charakter hält dich an der Spitze deiner Berufung. Wir leben in einer Welt, wo sehr viele charismatische Leiter einen großartigen Dienst tun im Reich Gottes, aber wir immer wieder schockiert sind über die neuesten Berichte von Fehlverhalten, von moralischen Fehltritten von charismatischen Leitern und wie wir halt ein charismatischer Leiter sein können und trotzdem stark sein können im Charakter. Diese Person, mit der wir uns heute beschäftigen möchten, ist ein Richter. In der Bibel gab es, bevor es die sogenannten Könige gab, der erste König war ja Saul, gab es die sogenannten Richter. Das waren von Gott gesandte Retter, die das Volk Israel immer dann befreiten, wenn sie gesündigt hatten, von Gott sich abgekehrt hatten und dann unter die Herrschaft ihrer Feinde kamen, dann sandte Gott ihnen einen Retter. Dieser Retter war vorhergesagt von einem Engel und seine Geburt war übernatürlich, war ein Wunder, weil seine Mutter war unfruchtbar. Von wem spreche ich? Ich spreche von Simson. Simson, seine Geschichte finden wir im Buch Richter Kapitel 16. Ich nenne diese Lektion der stärkste Mann der Welt und doch scheiterte er, weil er innerlich schwach war. Du kannst äußerlich stark sein, du kannst charismatisch stark sein und doch, wenn dein Charakter schwach ist, dann kannst du und deine Berufung, dann kannst du scheitern. Seine Berufung war einzigartig, beneidenswert. Seine Geburt wurde angekündigt, wie ich schon sagte, durch einen Engel, Richter 13,3. Seine Geburt war übernatürlich, weil seine Mutter unfruchtbar war und durch Gottes Wunder diese Geburt geschah. Seine Geburt war begleitet mit göttlichen Befehlen. Er war ein sogenannter Nazirea. Nazirea waren besonders geweihte Gottes, sie gehörten Gott und sie hatten bestimmte Gelübde, die sehr wichtig sind, dass wir die immer wieder in Erinnerung rufen in seiner Geschichte, weil sie haben auch mit seinem Charakter, aber auch mit seinem moralischen und geistlichen Fall zu tun. Die Nazirer durften kein Wein und keinen Rauschtrank trinken und nichts von der Traube essen. Nichts Unreines essen, keine Haare schneiden. Und das, wenn er das alles beachten würde, dann würde Gott ihn salben mit einer außergewöhnlichen Salbung, nämlich einer körperlichen Kraft. Und das lesen wir immer wieder, wie er seine Feinde besiegt hat. 1000 Männer hat er mit einem Eselsbackenknochen besiegt und hat großartige Heldentaten getan, da ist Superman und X-Men und wie sie alle heißen, Batman, die werden da bleich im Angesicht der Geschichten der Bibel. Ich sage immer wieder, die Bibel ist das beste Abenteuerbuch, was es überhaupt gibt. Nun, viele von uns würden uns solch eine Berufung, so eine klare Berufung wünschen. Viele von uns, wir haben vielleicht jahrelang zugebracht im Gebet, im Bibellese, in Beratung, um überhaupt mal herauszufinden, wofür bin ich eigentlich begabt? Wir haben unendlich viele Gabentests gemacht und wir würden uns das so wünschen, auch so eine eindeutige Berufung zu haben wie Simson. Seine Führung und seine Leitung waren klar. Und doch, obwohl ihn Gott so übernatürlich geführt hat und so klar geleitet hat, ist er gescheitert. Kein Mensch konnte ihn besiegen. Kein Umstand konnte ihn bezwingen. Und das Einzige, was ihn besiegt hat, war sein eigener Charakter. Die Schwäche seines Charakters war das, was ihn in die Knie gezwungen hat. Und so wurde er überwunden durch eine schwache Frau. Was für ein Beispiel und was für eine Motivation für uns, dass wir danach streben, uns selbst zu leiten. Und es ist für uns auch die Geschichte von Simson eine Mahnung, Charismen sind nicht alles. Wir lieben Charismen, wir lieben den Heiligen Geist, wir lieben die Geistesgaben, aber dieses Buch, das die Geschichte von Simson erzählt, ist eine Mahnung für uns, dass es die kleinen Dinge sind, die uns stark machen, dass es die unscheinbaren Sachen sind, die uns in unserer Berufung halten. Das nennen wir Charakter. Viele von uns bewundern Menschen, die aus ihrem Charisma leben. Denken wir an Whitney Houston, was für eine charismatische Sängerin, die wir alle bewundert, beneidet haben um ihr Charisma. Und doch starb sie an Drogenmissbrauch. Mangel an Charakter. Das ist oft das, was in unserem Leben entscheidend ist. Deswegen, wir bewundern Menschen für die falschen Dinge. Wir bewundern Menschen und möchten gerne so sein wie sie. Aber wir sollten uns immer wieder, gerade bei der Geschichte von Simson, erinnern, es sind die kleinen Dinge, die scheinbar verachtenswerte Dinge, die uns stark halten und die uns in unserer Berufung halten. Unser Leben als Väter, Mütter, Menschen in unserem Beruf, Menschen im Unternehmen, Menschen in der Gemeinde oder Leiter oder Mitarbeiter ist wie eine Waage. Charisma und Charakter muss immer im Gleichgewicht bleiben. Nun, wenn du aus deinen Begabungen heraus lebst und deinen Dienst aus deinem Charakter alleine, aus deinem Charisma alleine führst und deinen Charakter nicht pflegst, dann ist das so, wie wenn du mit deinem Auto immer auf 250 Stundenkilometer auf der Autobahn, aber nie deinen Ölstand pflegst. Ja, da gibt es dieses kleine Lämpchen, das man so leicht übersehen kann, auf unserer Anzeige in der Armatur. Wenn das leuchtet, dann weiß ich, ich muss rechts ranfahren, mein Auto braucht Öl. Ich muss auch immer wieder zum Check-up gehen, um mein Auto zu überprüfen. Früher habe ich das immer vernachlässigt, war mir auch egal, ob da ein Lämpchen geleuchtet hat. Und so ist es auch in unserem Leben. In unserem Leben gibt es viele kleine Warnleuchten. Die sind nicht groß, die sind klein, die sind unscheinbar. Und diese kleinen Warnleuchten, sei es vielleicht auch Erschöpfung, Müdigkeit, Traurigkeiten, die bis zu einer Depression kommen, das können Warnleuchten sein, wo einfach wir rechts ranfahren müssen, Motorhaube auf und wir brauchen mehr Öl, wir brauchen vielleicht mehr Luft auf den Reifen. Was meine ich damit? Wir müssen uns um unseren Charakter kümmern. Wir müssen Mitarbeiter, Leiter, Väter und Mütter, Ehemänner, Ehefrauen werden, die auf ihren Charakter achten. Das ist so wichtig. Charakteraufbau ist nicht ohne Mühe. Es ist wie beim Muskelaufbau. Nun bin ich wahrscheinlich der Falsche, um darüber zu reden. Aber ich weiß, wer diese wunderbaren Arme zu Muskeln verwandeln will, der will leiden. Der setzt sich Widerständen aus. Durch Gewichtheben oder Definition. Dazu brauchen wir viele, viele Stunden und Widerstand und das kostet Schmerzen. Genauso ist es auch bei Charakteraufbau. Charakter kommt meistens durch Leiden, durch Widerstände, durch Probleme. Entschuldigung, in unserem Leben. Jakobus 1 mahnt uns, wir sollen uns freuen, wenn wir in mancherlei Prüfungen geraten. Viele Christen sind so gelehrt, dass sie sagen, Schwierigkeiten ist ein Zeichen unseres mangelnden Glaubens. In Jakobus 1 steht genau das Gegenteil. Jakobus sagt, freut euch, wenn ihr in mancherlei Prüfungen geratet, denn dadurch wird euer Glaube bewährt. Indem wir Schwierigkeiten überwinden, Versuchungen meistern, wird unser Glaube gestählt. Schauen wir auf Jesus. Auch er wurde versucht in der Wüste. Er widerstand dem Teufel. Danach fingen seine Wunder an, nicht davor. Ganz, ganz wichtig zu sehen. Er wurde getauft. Er hat praktisch durch die Taufe ausgedrückt, ich möchte Gott gehorsam sein. Und was drückt er damit aus? Ich bin bereit, den ganzen Weg, den ganzen Preis zu bezahlen. In Hebräer lesen wir, dass er, obwohl er der Sohn Gottes war, gehorsam lernte an dem, was er litt. Wow, der Sohn Gottes hat gelitten? Ja, der Sohn Gottes hat gelitten und lernte gehorsam. Das sind Charakteraufbau, ist wie Muskelaufbau. Es kostet uns Schmerzen, es kostet uns Prozess und Pflege. Nun, hätte Simson, einer der charismatischen Leiter überhaupt, wie hätte er seinen Charakter pflegen können? Ich habe es jetzt so aufgebaut, dass ich die drei wichtigsten Dinge, die Simson nicht getan hat, aufgezählt hat und ich werde es versuchen in meiner Session umzudrehen ins Positive. Wie können wir drei Gewohnheiten pflegen, um unser Charisma mit einem gleichgewichtigen Charakter zu versehen? Und diese drei Dinge sind, wir brauchen Rat, wichtiger Rat, wir brauchen Menschen, die uns korrigieren. Wir brauchen Verbindlichkeit, wir brauchen die Unterordnung unter einen Leiter und in ein Team und wir müssen Gehorsam lernen. Das sind so die drei Dinge, mit denen ich mich heute beschäftigen möchte. Wie können wir uns selber leiten? Suche guten Rat, ordne dich ein in ein Team, in eine Gemeinde. Das ist in der heutigen Zeit in der Unverbindlichkeit sehr, sehr schwierig für manche und lerne Gehorsam und zwar von Jugend auf. Mein erster Punkt. Richtiger Rat bei wichtigen Entscheidungen. Pastor Bill Wilson, ein sehr von mir geschätzter Pastor, sagt immer, unser Leben ist wie ein umgedrehtes Dreieck. Wenn wir jung sind, wenn wir am Anfang unserer Berufung, unseres Christentums stehen, dann stehen wir hier oben. Dann ist die Anzahl der Türen, die Anzahl der Möglichkeiten ist immens. Wir können durch Tausende von Türen gehen. Ob es die Partnerwahl ist, ob es die Berufswahl ist, ob wir uns für Jesus oder gegen Jesus entscheiden. So viele Entscheidungen, die uns noch offen stehen. Je mehr wir Entscheidungen treffen, gerade falsche Entscheidungen, desto enger wird unser Leben. Desto kleiner werden unsere Möglichkeiten der Entscheidungsfindung. Deswegen ist es wichtig, gerade am Anfang die richtigen Türen zu finden und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die wichtigste Entscheidung ist natürlich, werden wir uns für Jesus Christus, wirst du dich für Jesus Christus entscheiden? Denn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer ihn gewählt hat, der kann nur richtig gehen. Ich folge jetzt Jesus Christus seit über 40 Jahren. Es war die beste Entscheidung in meinem Leben, die ich je getroffen habe, denn er ist mein Retter, er ist meine Weisheit, er ist mein Reichtum und er hat mich durch Höhen und Tiefen geführt. Das ist großartig. Ich feiere bald meinen 7. Geburtstag. Ich war leukämiekrank, ich war zum Tode verurteilt. Ich habe viele, viele Rückschläge in meinem Leben erlebt, aber ich kann sagen, Jesus Christus hat mich aus jedem Tal herausgeführt. Er ist unser guter Hirte. Selbst wenn wir wandeln im Tal des Todesschattens, er ist bei uns. Er tröstet uns, er gibt uns neue Kraft und er führt uns auf den Weg des Lebens. Das ist die wichtigste Entscheidung. Die zweitwichtigste Entscheidung ist sicherlich die Partnerwahl, noch vor der Berufswahl. Nun, ich habe sehr jung geheiratet, ich habe mit 21 geheiratet und ich feiere morgen meinen 41. Hochzeitstag und zwar mit einer Frau. Ja, und es ist die wichtigste, die zweitwichtigste Entscheidung nach Jesus Christus gewesen, wen du wählst. Darüber möchte ich heute sprechen. Das war für Simson nicht so einfach. Er suchte sich eine Frau, wie viele von uns sich eine Frau suchen. Er kannte nicht das geistliche ABC der Partnerwahl. Ja, er suchte sich eine Frau, die gut aussah. Ja, er schaute auf das Äußere. Gott aber schaut nicht auf das Äußere, er schaut auf das Herz. Immer wenn wir auch lesen über die Beschreibung einer perfekten Frau, einer gottesfürchtigen Frau, Sprüche 31, Timotheus, werden unsichtbare Schönheiten beschrieben, die Schönheiten des Herzens. Oder denken wir an Ruth, die Schwiegertochter von Naomi. Sie hat die wichtigste Entscheidung getroffen, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk. Diese wichtigen Herzensentscheidungen sind wichtig bei der Partnerwahl. In Richter 14, Vers 3 lesen wir, dass er eine hübsche Frau wählte. Er wählte nach den äußeren Werten, aber sie folgte nicht dem wahren, allmächtigen Gott Israels. Was für eine Tragik. Denn 2. Korinther 6, Vers 14 sagt, zieht nicht am gleichen Joch mit den Ungläubigen. Was hat Licht mit Finsternis zu tun? Nicht wahr? Was für ein Bild beschreibt die Bibel für Ehe? Ein Joch. Viele von uns in der digitalen Welt, in der Welt von TikTok und Instagram, wissen gar nicht mehr, was ein Joch ist. Ein Joch ist ein Bild aus der Landwirtschaft. Damals hat man den Acker noch gepflügt, nicht mit einem Trecker, sondern mit zwei Ochsen. Man band sie zusammen mit einem Holzstab und legte es über ihren Nacken und band diese beiden Stiere zusammen und die konnten dann zusammen besser schwere Dinge ziehen, wie einen Wagen oder eben einen Pflug. Und genau das, die beiden Stiere zusammengebunden, das ist das Bild für Ehe. Es ist ein wunderbares Bild, denn Ehe ist eben nicht nur Sexualität. Sexualität ist in der Ehe ein gewisser, vielleicht sogar geringer Teil. Ehe ist mehr als nur das Äußere oder Sexualität. Ehe ist ein Lebensprojekt, das sich trägt bis zum Ende deines Lebens. Ja? Ich war todkrank. Ich habe eine Frau gehabt, die an meinem Krankenbett noch gehört hat, ob ich überhaupt noch atme. Ja, ich meine, solche Menschen brauchst du, wenn du jemanden heiraten willst. Leute, die mit dir gehen in guten Tagen und in schlechten Tagen und an deiner Seite stehen. Ich habe als Pastor viele Ehen gesehen, die sind am Krankenbett geendet, weil der Partner nicht mehr so toll aussah oder nicht mehr so leistungsfähig war. Suche dir eine Frau, die Gott folgt, die Gott gehorsam ist, dann wirst du mit ihr ein Ziel verfolgen. Das ist das Bild des Joches. Wenn eine Frau nicht die Ziele Gottes verfolgt, dann wird deine Ehe so aussehen. Ja? Dann wird sie manchmal in die Richtung und manchmal in die Richtung gehen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Seine Eltern, die Eltern von Simson, haben ihn versucht zu beraten. Er war beratungsresistent. Und das ist tragisch, wenn du andere Menschen beraten willst, leiten willst als Leiter und selber keinen Rat annehmen kannst, selber nicht das gelernt hast, wie willst du dein Team leiten? Das ist tragisch. Deswegen fange früh an, dir gute, gottesfürchtige Berater zu suchen und fange an, die richtigen Entscheidungen zu treffen aufgrund göttlichen, gottesfürchtigen Rat. Noch tragischer ist es in Richter 16. Simson war unter dem unreinen Geist, in dem er der Sexualität so ergeben war, dass er Prostituierte aufsuchte. In 1. Korinther 6, Vers 16 sagt, wer einer Prostituierten anhängt, wird ein Geist mit ihr. Das heißt, wer ins Bordell geht, wer sich eins macht mit Prostituierten, macht sich nicht nur eins mit ihrem Leib. Denn die Bibel sagt, Sexualität ist wie Klebstoff. Man wird ein Fleisch, man wird zusammengeschmolzen. Leib mit Leib, Seele mit Seele, Geist mit Geist. Man zieht, man saugt die ganzen unreinen Geister, unreinen Mächte auf, wenn man zu einer Prostituierten geht. Was für eine große Tragik ist das für viele Leiter, auch in der Kirche, die regelmäßig ins Bordell oder zu Prostituierten gehen. So war es mit Simson. Und das war letztendlich auch der Punkt, warum er scheiterte. Eine schwache Frau besiegte ihn, obwohl er der stärkste Mann der Welt war. So, wie können wir weisen Rat bei den wichtigsten Entscheidungen unseres Lebens finden? Werde ein Diener des Wortes Gottes. Psalm 1. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, der nicht sitzt im Kreis der Spötter, der nicht betritt den Weg der Sünder, sondern seine Lust hat an seinem Gesetz und darüber nachsinnt Tag und Nacht. Es ist wichtig für einen Leiter, ähnlich wie die Apostel in Apostelgeschichte 6, Diener dieses Wortes zu werden. Lerne dieses Wort auswendig. Lerne die Psalmen auswendig. Lass dieses Wort in deine Gedanken durchfließen. Du wirst merken, wie eine größere Kraft auf einmal deine Gedanken verändert, dein Denken transformiert. Auf einmal glaubst du nicht mehr aus menschlicher Kraft, sondern dein Glaube kommt aus diesem Wort. Dein Leben wird geprägt von diesem Wort. Wir hatten in den letzten Wochen drei Zeugnisse von drei Menschen, die jahrzehntelang abhängig waren vom Rauchen und die einfach durch Gottes Wort, durch den Heiligen Geist, nicht durch Zwang, nicht durch Bedrohung des Pastors, ich habe gar nichts gesagt, sondern durch den Heiligen Geist frei wurden vom Rauchen. Das Wort Gottes bringt uns hinein in die Kraft, Sünde zu überwinden. Psalm 119, 105, eine Leuchte für meinen Fuß ist sein Wort, ein Licht auf meinem Pfad. Psalm 119, wie kann ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Wie kann man sexuell rein leben? Wie kann man gedanklich rein leben, indem er ein Jüngling sich hält an sein Wort, so wird er seinen Weg unsträflich gehen. Das heißt, Gottes Wort ist für 90% der Fragen in unserem Leben die Antwort. Trotzdem steht hier nicht drin, wie die Frau heißt, die du einmal heiraten wirst, oder der Mann, den du heiraten wirst. Trotzdem steht hier nicht drin, welchen Beruf du führen wirst. Und deswegen brauchen wir neben dem Wort Gottes auch die Liebe und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Denn Römer 8, Vers 14 heißt es, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Lass den Heiligen Geist in deinem Leben präsent sein, suche die Gegenwart des Heiligen Geistes, preise ihn, erhebe Jesus, lies sein Wort. Der Heilige Geist, so heißt es in Apostelgeschichte, er wendet sich zu denen, die Gott gehorsam sind. Gehorsam ist wie ein Magnet für den Heiligen Geist und er wird dich durch seinen Frieden immer wieder leiten, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich habe viele, viele Entscheidungen getroffen, die total irrational waren, wo ich keine Hoffnung auf Gehalt oder keine Hoffnung auf Erfolg hatte. Aber ich habe gespürt, wenn ich diese Entscheidung treffe, gehorsam zu Gott, Gott hat uns gesegnet und Gott hat bestätigt. Und das Letzte ist, suche dir Männer und Frauen, die jahrzehntelang Jesus nachfolgen, die treu sind, die gehorsam sind, die durch Leid gegangen sind, auch im Leid Gott treu geblieben sind. Suche dir solche Leute. Das ist so großartig, wenn du in einer Gemeinde bist, wo alle Generationen drin sind. Jung, alt, mittleren Alters. Suche alte Leute, die 40, 50, 60 Jahre mit Jesus gegangen sind, ihren Lebenspartner vielleicht verloren haben, durch große Krankheiten gegangen sind. Suche solche Leute und frag sie, wie kann man treu Jesus folgen? Und suche ihren Rat. Lass für dich beten. Lass sie dir die Hände auflegen. Und sag auch, bete für die Entscheidung, die ich treffe in meinem Leben. Das ist so wunderbar, wenn wir gute Ratgeber haben und wenn wir auch Rat suchen. Das nächste ist Unverbindlichkeit. Samson war sehr erfolgreich. Er war sehr charismatisch. Gott hat alle seine Feinde vor ihn gelegt und er hat einen Sieg nach dem anderen erlebt. In Richter 15, 8 lesen wir einen merkwürdigen Vers. Nach einem großen Sieg gegen die Philister blieb er in einer Felsspalte von Etam allein. Samson hatte keine Freunde. Er hatte keine Brüder, mit denen er zusammen war. Ein Nachfolger Jesu ist geschaffen für Gemeinschaft. Mich rief meine Schwester an nach ihrer Taufe. Sie hatte Gemeinde kennengelernt. Gemeinde ist Familie. In Familie gibt's immer Streit. Das ist einfach so. Wir lieben uns herzlich, wir streiten uns fröhlich. Das ist so. Pastor Bill Wilson hat mal gesagt, Gemeinde ist wie die Arche Noah. Es stinkt wie die Pest, aber es ist das Einzige, was schwimmt. Das heißt also, Gemeinde ist Familie und hat auch immer wieder Enttäuschung. Und die Schwester sagte zu mir, ich will nur Jesus, ich will keine Gemeinde. Ich weiß, was sie meinte. Ich wusste, was sie meinte. Es ist anstrengend, in Beziehung zu leben. Aber in Gemeinde ist der Wille Gottes. In Apostelgeschichte 20 heißt es, dass Gott das Kostbarste gegeben hat, das Blut seines Sohnes, um die Gemeinde zu erkaufen. Wow, sagst du, in der Gemeinde gibt es so viel Mist, in der Gemeinde gibt es so viel Fehler. Ja, aber Gemeinde ist laut Bibel das Kostbarste, was es gibt. Jesus in Johannes 17 hat gebetet für die Einheit der Gemeinde, damit die Welt erkenne, dass Jesus der Gesandte Gottes ist. Das heißt also, wir suchen Gemeinschaft. Jemand, der erfüllt ist vom Heiligen Geist, jemand, der Gott gehorsam ist, der sucht Gemeinschaft, auch wenn Gemeinschaft fehlerhaft ist. Deswegen suchen wir regelmäßig Gottesdienste auf, wir suchen Zweierschaften, wir suchen uns geistliche Freunde, denen wir erlauben, in unser Leben hineinzusprechen. Das erlauben wir nicht jedem. Wir erlauben keinen Sündern in unser Leben zu sprechen, sondern heiligen Brüdern und Schwestern, mit denen wir Zweierschaft verbringen. Wir suchen eine Kleingruppe, wo wir lernen, Konflikte konstruktiv zu lösen, damit wir korrigierbar bleiben. Der dritte Punkt, wo Samson scheiterte, war ungehorsam. Er ist der Antityp zu Jesus. Jesus ließ sich taufen aus Gehorsam. Samson war berufen und begabt, mega Charismatiker. Doch diese Charismen waren geknüpft an drei Bedingungen eines Nazirer. Wir haben es eben aufgezählt. Er durfte nicht Wein oder Trauben genießen. Wo hatte er seine erste große Herausforderung? In Richter 13,4 hieß es, dass er, in Richter 14, Vers 5 hieß es, dass er von einem Löwen angegriffen wurde. Wo wurde er angegriffen? Mitten im Weinberg. Was hat ein Nazirer, der nichts mit Trauben zu tun haben soll, in einem Weinberg zu tun? Wenn du ein Leben führen möchtest in Charakter, lebe ein Leben des Gehorsams. Wir sagen in Deutschland immer, wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um. Wenn du in deinen Gebeten immer fragst, wie nah kann ich an die Grenze der Sünde, dann wirst du einmal auch in der Sünde umkommen. Ein Leiter, ein Mitarbeiter, der Gott gehorsam sein will, sagt, Herr, leite mich auf rechten Pfad und führe mich auf ewigem Pfad. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht immer fragen, wo ist die absolute Grenze, bis wohin kann ich gehen, um nicht mein Seelenheil zu verlieren, sondern ein Leiter, ein Mitarbeiter sucht danach, gehorsam zu sein. Probleme kommen oft, natürlich in der Nachfolge Jesu, aber Probleme kommen auch oft, weil wir nicht auf den richtigen Wegen gehen, weil wir unsere Zeit an den falschen Orten verbringen und nicht an den Orten, wo wir eigentlich sein sollten. Nun, als zweites Gelübde war, er sollte nichts Unreines essen. Diesen Löwen hat er durch die Gnade Gottes da besiegt im Weinberg, aber als er einige Wochen später hinging, da fand er im Kadaver des Löwen einen Bienenstock mit Honig und aß aus der Leiche des Löwen, etwas, was das zweite Gelübde brach. Wir sehen hier, wie Simson mit Gott spielte. Simson erlebte aus dem Charisma und seine Frage war, wie viele Gelübde kann ich brechen? Wie ungehorsam kann ich sein, damit Gott mir immer noch sein Charisma gibt? Und so sehen wir, wie er ein Gelübde nach dem anderen brach. Er ging in den Weinberg, erstes Gelübde gebrochen. Er aß aus dem Kadaver des Löwen, zweites Gelübde gebrochen. Das dritte Gelübde war, er durfte seine Haare nicht schneiden. Und als er bei der letzten Prostituierten war, die, die ihn verriet, die ihn überwand, da hat er, und es ist sehr interessant zu sehen, wie er in Richter 16,7 sie täuscht. Sie wird bezahlt von seinen Feinden, herauszufinden durch ihre Sexualität, durch ihre Liebe, in Anführungszeichen, was sein Geheimnis ist. Das Geheimnis seiner Kraft, die wollten das herausfinden. Und er täuscht sie und sagte, wenn du mich bindest mit 7 frischen Sehnen, ja, in Richter 16,11, wenn du mich bindest mit 9 Stricken von Pferdehaar und wenn du meine Haare zusammenflechtst mit 7 Haarflechten. Wir sehen also von Sehnen zu Pferdehaar zu Haarflechten, seine eigenen Haarflechten, versucht er immer weiter Gott auszutesten. Wie viele Gelübde darf ich brechen? Wie ungehorsam? Wie nah darf ich an die Grenze der Sünde gehen, damit du mich weiter segnest mit deinem Charisma? Jedes Mal konnte er sich befreien, wenn die Philister kamen. Und als er merkte, Gott bleibt treu. Viele Christen fragen mich immer, Mario, wie kann das sein, dass Pastoren, die ins Bordell gehen, Pastoren, die Spenden klauen, die ihrer Frau untreu sind, trotzdem so einen gesegneten Dienst haben. Wir sehen das oft in dem Leben von charismatischen Leitern. Menschen werden geheilt, Menschen bekehren sich, trotzdem diese Leiter jahrelang in Sünde gelebt haben. Dann sage ich immer, die Bibel sagt, Gott lässt seine Gaben nicht gereuen. Im Römerbrief steht das. Das heißt, Gott bleibt uns treu. Er hat uns berufen. Seine Begabungen sind nicht gegründet auf unsere Performance, sondern aufgrund seiner Gnade. Aber als Simson sein letztes Gelübde brach und Delila ihm die Haare abschor, da kommen wir an die schlimmste, tragischste Stelle überhaupt von dem ganzen Geschichte von Simson. Gott zog sein Charisma zurück. Er konnte sich nicht befreien, wie all die anderen Male. Und dann heißt es hier, Richter 16,20, er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Wie tragisch ist das, wenn wir unsere Berufung festmachen aufgrund unseres Erfolgs. Ich habe immer noch mein Charisma, immer noch meine Gabe. Gott hat mich gesegnet, deswegen bin ich berufen von Gott. Aber Gott hat ihn schon längst verlassen. Wie kann es sein, dass ein Leiter, der operiert in den geistlichen Gaben, gar nicht mehr weiß, ob Gott da ist? Das ist die größte Furcht und die größte Ehrfurcht, die wir als Leiter haben sollten. Bin ich so in meinem Dienst, in meinem Erfolg absorbiert und ich merke gar nicht mehr, dass Gott mich verlassen hat, weil meine Identität kommt nur aus meinem Erfolg, aus meinen Gaben, aus meinem Charisma und gar nicht mehr aus meinem Charakter. Und das ist das, was ich uns als Leiter und Mitarbeiter ans Herz legen möchte, als Mahnung von Simson, dass wir nicht aus unseren Charismen leben, sondern aus unserer Beziehung zu Gott. Denken wir an Jesus Christus. Jesus, der 30 Jahre lang nicht in den Charismen wandelte. Wir können kein einziges Wunder erkennen in seinem Leben bis zu seiner Taufe, als er 30 war. Aber als Junge bei seinem Bar Mitzvah-Fest 13, da sagt er, muss ich nicht sein in dem Haus meines Vaters. Jesus liebte es, bei seinem Vater zu sein. Das ist die Quelle unserer Kraft. Nicht die Charismen, die gehören sowieso Gott, sondern unsere Kraft als Leiter, als Mitarbeiter, Gott treu zu dienen, ist nur die Gegenwart Gottes. Herr Jesus, wir danken dir. Es ist unmöglich, uns selbst zu leiten. Wir schaffen das nicht. Aber wenn du bei uns bist, wenn deine Gegenwart auf uns ist, Herr, dann können wir Sünde überwinden in unserem Leben, dann können wir erfolgreich sein, Herr. Und wir danken dir, dass auch Heiligung und auch Charakterbildung ein Geschenk des Heiligen Geistes sind. So beten wir, Herr, dass wir in deiner Gegenwart bleiben, Herr, dass wir dich suchen, dein Wort suchen, Herr, dass wir guten Rat suchen, dass wir uns einfügen in Gemeinschaft und vor allen Dingen, Herr, dass wir wie der Sohn Gottes lernen, gehorsam zu sein, damit wir deinen Willen tun können. In Jesu Namen. Amen.